Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zum zweiten Teil dieser HSV-Matrix zur Freundschaft zwischen der HSV-Fanszene und Kopenhagen. Viel Spaß!
Ja, Simon, du hattest eben schon so ein paar Mal angerissen oder ihr im Allgemeinen, mit wie vielen Leuten ihr so die Spiele in Kopenhagen oder von Kopenhagen besucht habt. Das ist ja, betrifft ja aktuell auch durchaus Europapokalspiele, die vielleicht auch für die Hamburger Fanszene ein bisschen interessanter sind. Könnt und wollt ihr mal erzählen, so in was für Größenordnungen wir uns da heutzutage so bewegen?
Ja, ich glaube, da muss man ja auf die ganzen mittlerweile 15 Jahre zurückgucken. Ich glaube, wenn ihr anfangs gefahren seid, seid ihr ein, zwei Autobesatzungen gewesen?
Ja, meistens. Bei den Europapokalspielen war ich teilweise zu zweit, waren wir in Athen beispielsweise.
Ja, und ich glaube, also bei mir hat es dann so angefangen mit so 2010, was ich vorhin schon mal so angerissen hatte, der neuen Generation. Und ich glaube, mit dieser neuen Generation hat es halt auch angefangen, dass wir mehr Leute geworden sind. Ich glaube, 2011 haben wir den ersten Bus damals nach Kopenhagen gemacht zum Meisterschaftsspiel. Also das erste Mal mit über 50 Leuten sozusagen hingefahren. Vorher waren es halt 5 Leute oder 10 Leute. Und eigentlich ab 2011 ging es dann halt auch immer weiter so, dass halt, ich glaube, von uns war es eine Saison mal so, dass wir von 18 Rückrundenspielen irgendwie 15 Spiele von Kopenhagen gesehen haben, so dass wir halt zuerst HSV auswärts gemacht haben und dann direkt nach Kopenhagen gefahren sind. Und andersherum war es halt so, dass zum Beispiel eine Person über 20 Spiele gesehen hatte und sogar eine Dauerkarte beim HSV hatte, wo man halt sieht, dass man sich eigentlich dann fast schon wöchentlich immer wieder besucht hat. Und ja, ab 2011, wie ich halt eben meinte, ging es dann halt immer weiter. Ich glaube, bis heute haben wir irgendwie 5 Busse gemacht und unzählige Bahnfahrten und mittlerweile ist es halt eigentlich schon für uns Standard, dass wir mit mindestens 50 Leuten hinfahren. In Malmö waren wir, glaube ich, 80 Leute. Bei Glasgow waren wir 50 Leute. Und heute eigentlich bei fast jedem Spiel dabei. Zum Beispiel in Sedina ist auch nochmal ganz witzig. Das ist, glaube ich, wieder 4, 5 Jahre her. Da waren, glaube ich, 25 oder 30 Kopenhagener im Auswärtsblock, weil das eine Woche vorher ausgelost wurde. Und wir sind halt mit 5 Leuten hingefahren, sozusagen. Haben wir eigentlich schon mal relativ viele Leute da gestellt von den 30 Leuten. Und das ist eigentlich mittlerweile immer so, dass wir schon mindestens 50 Leute sind, bis 80, 90 Leute und sich das halt auch nach der Auflösung so weiterentwickelt hat, dass natürlich jetzt die neuen Gruppen wie auch Castaways oder halt auch die ganze Szene oder auch die Hooligans, was ja auch bekannt ist, halt einfach gemeinsam hinfahren und deswegen wir da jetzt echt einen großen Haufen mittlerweile haben.
Ein paar Hinweise darauf, was diese jetzt nun schon über eine Dekade anhaltende Freundschaft ausmacht, haben wir ja schon gehört, von Autoauslösen bis hin zu anderen, soll ich sagen, Zeichen der Freundschaft. Wie würdet ihr das jetzt so als abschließende Frage nochmal so für euch zusammenfassen, was für euch jeden Einzelnen persönlich von euch diese Freundschaft eigentlich ausmacht, jetzt im Jahr 2020?
Also ich muss einfach sagen, das Ding ist, dass ich jetzt persönlich dieses ganze Fußballding deutlich runtergefahren habe in den letzten Jahren. Das betrifft den HSV, das betrifft aber auch den Kontakt nach Kopenhagen. Aber nichtsdestotrotz eben einfach, das natürlich beachtlich ist, über so einen langen Zeitraum jetzt freundschaftliche Kontakte zu haben. Da sind halt immer noch Leute, die bei den ersten Spielen ich da getroffen habe und denen man sich da vorgestellt hat, irgendwie 2006, 2007 oder keine Ahnung. So, und die man da heute immer noch trifft. Und das ist natürlich irgendwie schon besonders auf jeden Fall. Und ja, das ist jetzt ja auch ein bisschen deutlich geworden, man viel zusammen erlebt hat. Also natürlich so ganz plump diese klassischen ganzen Kneipenabende und irgendwelche Touren über den Kiez oder keine Ahnung so. Aber auch Spiele, auch Krisen in den Fanszenen. Also na, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Oder auch einfach persönliche Krisen von Leuten. Und dass das Ding einfach ist, ja, das sagen viele so von den Älteren, ist auch immer so, ich habe gar nicht mehr so viel mit Fußball zu tun, aber wenn ich jetzt gelegentlich mal nach Kopenhagen fahre, egal ob zum Heimspiel oder zum Auswärtsspiel, so, dann fühle ich mich sofort wieder zu Hause. Und ich habe halt immer Leute, die auf mich zukommen und sich freuen, mich zu sehen und die ich gerne wiedersehe. Und man einfach ein bisschen plaudert, wie es läuft. Und die Themen haben sich ja natürlich geändert im Laufe der Jahre. Also ich meine, als wir damals da hingefahren sind, da waren wir irgendwie aktive Ultras und haben halt nur Fußball und Action im Kopf gehabt. Und heute fahre ich halt mit meiner Family nach Kopenhagen und treffe mich da mit den Kids, mit den Leuten. Oder die lassen mir Tipps geben, wo man am besten, wo die besten Kinderspielplätze sind oder keine Ahnung. Also so haben sich die Themen geändert. Aber das finde ich eben auch cool. Also das zeigt ja auch sozusagen, dass es eben ein bisschen mehr ist als einfach nur so eine Fußballfreundschaft, die es ja auch war am Anfang und die es ja auch gibt und was ja auch immer noch ein Teil davon ist mit Sicherheit, aber dass es eben auch mehr ist und dass ganz viele Leute eben auch über dieses Fußballding hinaus ganz viel Kontakt haben und das mittlerweile, finde ich, muss man einfach mal sagen, also am Anfang sind wir da hingefahren, waren 2 Stunden vor Anpfiff da, sind zum Spiel reingegangen, haben danach irgendwie vielleicht noch ein Bier auf dem Parkplatz getrunken, hat man sich Tschüss gesagt und irgendwie ein Vierteljahr später wiedergesehen. Und heute besuchen sich Leute auf Geburtstagen, auf Hochzeiten, fahren zusammen in Urlaub, keine Ahnung. Also das sind sozusagen richtig, richtig enge Freundschaften und richtig enge Verhältnisse entstanden. Und das ist für mich eben das Besondere. Also auch mal abseits des Fußballs einfach zu sagen, da sind zwischenmenschlich so coole Kontakte über die Jahre entstanden, die ich auf keinen Fall missen möchte. Und das natürlich gespickt damit, dass wie alle Fußballidioten ich es natürlich liebe, irgendwie beim Bierchen alle halbe Jahr mal irgendwo in der Kneipe zusammen zu sitzen und in Erinnerungen zu schwelgen und sich gegenseitig zu erzählen, wie cool wir früher waren und wie witzig alles und keine Ahnung. Das macht natürlich irgendwie auch Spaß.
Ja, absolut. Und dem ergänzend vielleicht auch noch eine kleine Anekdote. Gerade letzte Woche war eine Dänin in Hamburg, hat hier ihren Mini-Sommerurlaub gemacht, mit ihrer Family und die dann auch bei uns zu Hause, wir sind auch Eltern geworden im letzten Jahr, dann auch nochmal vorbeigekommen ist, um auch unseren Kleinen nochmal das zweite Mal zu sehen. Also halt auch einfach abseits des Fußballs es irgendwie immer wieder Schnittmengen gibt, wo man sich dann irgendwie gegenseitig besucht, so wie Todde es eigentlich auch schon gesagt hat. Ne? Man macht dann mal ein Wochenende dann nochmal in Kopenhagen, weil man sagt, ach, die Stadt kennt man sowieso in- und auswendig und es ist aber trotzdem immer wieder nett, weil die Städte Hamburg und Kopenhagen ja auch von der Stadtbeschaffenheit, sage ich mal, sehr, sehr viel verbindet und sie ja eigentlich fast gleich sind, würde ich sagen, fühlt man sich als Kopenhagener, glaube ich, in Hamburg sehr schnell wohl und als Hamburger auch in Kopenhagen auf der anderen Seite sehr schnell wohl. Und dann, dass man dann eben gerne auch ein Spiel mitnimmt in Dänemark immer wieder, aber eben auch mal einfach, um ein paar Tage in eine andere Stadt zu fahren und ein bisschen rumzubutschern, dann auch gerne mal Kopenhagen nimmt, also so geht es mir zumindest, und man sich dann irgendwie abseits des Fußballs hier mal auf ein Bierchen mit Freunden trifft oder der von dem anderen ein bisschen durch die Stadt geführt wird und nochmal so ein paar Ecken gezeigt bekommt, die man als Tourist dann nicht unbedingt besuchen würde.
Genau, also ich glaube, das sind ja so diese privaten Dinge, die halt ja auch alle stimmen. Also ich habe ja auch ein halbes Jahr in Kopenhagen zum Beispiel gelebt, weil ich da halt Bock drauf hatte. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass es trotzdem halt auch fanszenentechnisch einfach eine Freundschaft ist, wo man sich auch für Fußball besucht. Ne? Also es gab jetzt, glaube ich, gegen Regensburg war das ein Bus junger Kopenhagener, also alle eigentlich unter 20, die nach Hamburg gekommen sind, weil die einfach mal Bock hatten, hier Bundesliga, also zweite Bundesliga im Endeffekt zu sehen. Und halt in diesem großen Stadion, das ist für die natürlich auch was Besonderes. Und so ist es für uns auch was Besonderes, mit denen, glaube ich, durch Europa zu fahren. Also Europapokal sind immer Leute am Start. Oder halt auch zu den Derbys oder zu jedem anderen Spiel. Ne? Sei es jetzt, weil man sich persönlich freut, aber weil man auch einfach mittlerweile dazu eine Verbindung hat. Und was man dazu auch sagen muss, die fühlen sich halt auch total mit Hamburg verbunden. Zum Beispiel jetzt war ja die Schließung der ganzen Läden, zum Beispiel die Tankstelle. Und da haben die einfach mal 80 T-Shirts bestellt zum Beispiel, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen das unterstützen. So, wir lieben die Tankstelle. Wir sind da auch oft so und natürlich unterstützen wir und kaufen dann halt 80 T-Shirts, damit die halt auch überleben können. Ne? Und so ist es, glaube ich, von beiden Seiten geprägt, dass wir genau dasselbe auch für die machen würden und die halt das für uns machen.
So, als werdender Vater ist diese Verknüpfung von Fußballfreundschaften und Familie für mich zwar durchaus attraktiv, aber ich glaube, damit eine Freundschaft so eine Stufe erreichen kann, dass man auch irgendwie die Kids zusammen spielen lässt, muss man gemeinsam eine Menge Spaß erlebt haben. Und da würde ich euch jetzt bitten, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und mal die witzigen Geschichten hier rauszuholen.
Ja, gibt es auf jeden Fall einige davon, würde ich sagen. Wir haben im Vorweg irgendwie mal versucht, so einen groben Abriss zu machen von Highlights, haben schnell gemerkt, das sind jetzt irgendwie 15 Jahre und da hat sich echt einiges zusammengesammelt. Ich weiß nicht, wir können ja einfach mal ein bisschen versuchen, chronologisch genau vorzugehen, um nicht allzu viel zu vergessen. Also ich kann ja vielleicht mal sagen, ich habe 2007 angefangen, 2008. Das sind zumindest so die ersten Tickets, die ich noch gefunden habe in meiner Sammlung. Ganz genau erinnere ich mich nicht mehr an alle Spiele. Da hatten wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also das war ja durchaus besonders, weil es eben noch ganz neu war, diese Freundschaft, weil man da auch noch mal richtig schief angeguckt wurde, also gar nicht negativ, aber zumindest interessiert angeguckt wurde als Hamburger, weil wir uns da natürlich auch noch total zurückgehalten haben. Da hat man sich einfach dann irgendwie ein bisschen untergeordnet, an den Rand gestellt und nicht so wie heute da irgendwie erste Reihe und Banner raus und hallo, da sind wir. So, da war man noch weit davon entfernt. Und da haben sich, glaube ich, dann einfach die Zeiten ein bisschen geändert. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß nicht, Michi, ob du da mit warst, Highlights am Anfang waren auf jeden Fall immer Spiele in so einem Vorort, der Lyngby heißt, und das erschien erstmal relativ unattraktiv, ist irgendwie, ja, man fährt so ein paar Stationen mit der Bahn raus, ist so ein ganz kleiner, ja, Vorstadtverein, und uns wurde einfach nur immer gesagt, ja, ja, also wenn ihr irgendwie Bock auf geile Auswärtsspiele habt, dann kommt man auf jeden Fall zu dem Spiel. Und ja, haben wir erstmal gedacht, okay, Kackverein, Stadion richtig unattraktiv, aber haben dann schnell verstanden, dass nämlich sozusagen die Tradition damals war, einfach immer dahin zu fahren und da halt unfassbar rumzurockern. Also alle Leute, die da hingefahren sind, sind halt da hingefahren mit dem Vorsatz, halt sich komplett einen Tag daneben zu benehmen.
Aber die haben doch nicht mal eine Fanszene, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, bis heute gar nicht. Keine Fanszene überhaupt. Überhaupt nicht. Es gab auch überhaupt gar keine Vorgeschichte zu diesem Verein oder sonst was, sondern das wurde halt einfach so gemacht. Und da wurde tatsächlich dann die komplette Tribüne, auf der die standen, zum Beispiel gibt es irgendwie ganz viele Fotos davon, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo sie einfach so komplett jede einzelne Sitzschale von der Tribüne abgerissen haben und in den Innenraum geworfen haben. Das ganze Spiel über einfach. Oder halt auch vor dem Stadion, im Stadion, es gab immer nur Trouble mit allen, mit den Bullen, mit Ordnern, mit allen Leuten, die da rumliefen. Also es war insofern interessant, als dass es, wie gesagt, überhaupt gar keinen Anlass dazu gab. Das waren auf jeden Fall immer krasse Geschichten. Da warst du, glaube ich, auch ein paar Mal mit, oder?
Ja, genau. Und man ja solche Traditionen pflegen muss. Ich glaube, einmal war 2007, als da die halbe Tribüne abgerissen wurde und die Sitzschalen auf der Tatanbahn lagen. Ich erinnere mich noch an ein Spiel 2011, da ist Kopenhagen dort auch Meister geworden, meine ich. Auf jeden Fall wurde da eine Vorentscheidung getroffen. Und als ich dann einen der Dänen gefragt habe, was das eigentlich soll, warum denn jetzt auch bei einem Meisterschaftsspiel, also wo eigentlich ein total freudiges Ereignis bevorsteht, denn jetzt hier ja quasi wieder die Hütte abgerissen wird, da kam eigentlich nur die relativ trockene Antwort, ja, das macht man hier so. Also wir sind hier gerade in Lyngby und in Lyngby macht man das so.
Bushido würde sagen, Stress ohne Grund.
Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und man muss auch noch vielleicht dazu sagen, um das irgendwie zu verstehen, also das hat sich auch ein bisschen geändert, aber was damals auch für uns total neu war, war halt so, war das Vorgehen der Polizei da vor Ort. Also ganz speziell, da kann ich mich noch an ein Spiel erinnern, wie gesagt, da sind wir angekommen, dann gab es so einen Marsch da durch die Stadt und dann wurden einfach die ersten Streifenwagen, die da irgendwo standen oder vorbeigefahren sind, ohne weitere Anlässe oder sowas, mit Flaschen und Steinen eingedeckt, was aber irgendwie nie dazu geführt hat, zu der Zeit, dass dann da irgendwie mal so ein Marsch irgendwie beendet wurde.
Lange Zeit so, ne?
Ja, genau.
Einfach daneben standen und eigentlich gar nichts gemacht haben, ne? Weil sie auch immer unbehelmt waren und so. Das gab es ja irgendwie immer ganz, ganz lange.
Genau, häufig tatsächlich die Taktik war dann irgendwie Rückzug. Ja, also ich habe mehrere Spiele erlebt, wo dann einfach Polizeieinheiten gesagt haben, ja okay, krass, ist uns irgendwie zu heftig und haben halt, sind die Autos gestiegen, sind weggefahren. Ja, so, und das, ja, und das hat natürlich, also klar, das ist, stichelt so ein Mob natürlich nochmal zusätzlich an, ne? Also da so ein Gefühl zu haben, da jetzt völlige Anarchie in so einem Vorort herstellen zu können, das hat natürlich jetzt nicht dann auch von dieses Vorgehen der Polizei jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass das irgendwie sich beruhigt hat. Das waren auf jeden Fall spannende Zeiten.
Wie es jetzt inzwischen in Lyngby ist, kann ich nicht mehr so wirklich beurteilen.
Die sind erst letztes Jahr wieder aufgestiegen.
Und aber auf jeden Fall weiß ich, dass 2011 wurde versucht, den platzstürmenden Meisterschaftsmob, der ja vorher, wie gesagt, das Stadion auseinandergebaut hat, durch ein rot-weißes Flatterband von weiteren Schandtaten abzuhalten. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, dass das relativ mäßigen Erfolg hatte, das Ganze.
Das zeigt ja auch einfach den Unterschied zu Deutschland, ne? Wenn du sagst, 2011 mit so einem Flatterband und auf irgendeinem Sportplatz und hier sind irgendwie 50.000 Leute im Stadion mit 10.000 Ordnern. Das ist natürlich immer einfach ganz anders in Dänemark, ne?
Absolut, ja.
Muss man schon so sagen.
Ja, ich glaube, die, also umso mehr war das, glaube ich, auch für die Dänen dann natürlich immer so ein Kulturclash, dann international zu spielen und dann auch mal eben Partien zu haben, wo das eben dann so eine Hausnummer war, die schon so ein bisschen mehr nach Fußball und Fernsehen und sowas aussah. Ne? Also insofern.
Was war denn deine erste Europapokaltour?
Weiß ich nicht mehr.
Du warst in Athen 2010 und warst du ja mich in Athen.
Ich war auf jeden Fall das erste Mal in Athen international 2010 dabei und das ist eigentlich eine gute Vorlage, die Tolle gerade gegeben hat. Denn auch in Athen hat man mit seinem 250 Mann starken Mob, ich würde sagen, sich nicht gerade untergeordnet, weil 2010, so in Zeiten der Finanzkrise, wurden die Euroscheine rausgeholt und durch die Gegend gewedelt in Richtung des Heimblocks und gezeigt, dass man durchaus hier auf großem Fuße unterwegs ist. Und das trotz einer tatsächlich nicht ganz so witzigen Vorgeschichte am Abend vorm Spiel, wo wir in der Stadt waren mit, ich würde sagen, so 20 bis 30 Leuten unterwegs. Und dieser Mob hat sich dann auch nochmal geteilt. Und der erste Teil, zu dem ich dann in diesem Fall der glücklicherweise zählte, der sich dann schon mal in Richtung Hotel verpieselt hat, ist nämlich dem zweiten Teil des Haufens dann auch noch eine Gruppe Panathinaikos-Leute begegnet, die dann einem unter anderem in den Rücken gestochen haben und der dann im Krankenhaus versorgt werden musste die Nacht über und glücklicherweise nicht viel mehr passiert ist. Den trafen wir dann am Tag des Spiels, der dann im Hotel geblieben ist und nicht mit ins Stadion gefahren ist, der dann sagte, ja, es hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können als das, was jetzt passiert ist. Also so ein bisschen Glück im Unglück. Und nachdem bin ich zumindest ein bisschen anders durch Athen gelaufen und habe zweimal geguckt, wenn wieder 50 Motorroller an uns vorbeigefahren sind.
Schon krass, auf jeden Fall.
An den gecharterten Bussen, wo jeweils zwei Leute drauf saßen, die auch jeweils entsprechende Gegenstände in den Händen gehalten haben. Aber ansonsten ist nichts passiert. Und wie gesagt, die Dänen haben sich auch 2010 mit 250 Leuten nicht davon abhalten lassen, große Welle im Athener Olympiastadion zu machen. Entsprechend gab es dann auch die ein oder andere Leuchtspur dann in unsere Richtung geschossen.
Also quasi die Wikinger-Mentalität, so gegen alles und jeden.
Ja, ich glaube, die hatten sie schon immer irgendwie.
Ja. Das ja, und auch so ein Stück weit natürlich tatsächlich so einfach gelernt aus Dänemark sozusagen, dass man damit gut durchkommt und da ja wenig Gegenwehr zu erwarten ist. Und ich glaube, das ist dann auch einfach, musste man auch an der einen oder anderen Stelle dann als Fanszene erstmal vielleicht sozusagen lernen oder gucken, da gerade die Jüngeren, die dann das erste Mal mit waren, dass das eben was anderes ist, ob du jetzt in Athen unterwegs bist oder gegen Randers spielst. Ja.
Ja,
ein Lübby. Oder Lübby, genau.
Definitiv. Also, ich war auch zum Beispiel 2011 noch nicht bei Chelsea London. Warst du da, Todde?
Nee.
Auch nicht?
War ich wahrscheinlich.
Du warst auch wieder der Einzige.
Dann aus unserer illustren Runde der Einzige, waren auf jeden Fall ein paar mehr Hamburger damals. Das Spiel hatte eigentlich vor allem sportlichen Reiz für uns, würde ich sagen, weil Kopenhagen das als erste dänische Mannschaft überhaupt es geschafft hat, in einem internationalen Wettbewerb zu überwintern. Und entsprechend groß war dann auch die Euphorie. Man hat, glaube ich, zu Hause das Hinspiel irgendwie 2-0 verloren, glaube ich, oder so. Mir war eigentlich klar, dass man jetzt bei Chelsea wahrscheinlich jetzt nicht groß was reißen wird. Aber mit einem 0-0 dann nach Hause gefahren zu sein und gefühlt dort auch sehr guten Auftritt mit 1500 Leuten hingelegt zu haben, was für damalige Verhältnisse wirklich sehr, sehr viel war, weil ich weiß nicht, ob wir es schon angerissen hatten, aber ich meine ja, dass internationale Fahrten, gerade so als ich angefangen habe, Kopenhagen kennenzulernen, waren internationale Fahrten eher verpönt dort, weil sowieso keiner hinfährt. Und das hat sich dann bei solchen Spielen dann eben doch irgendwie ein bisschen gewandelt und man hat dann gemerkt, und ich glaube, das war dann auch so der Wegbereiter für weitere, größere internationale Spiele, dass es auch Spaß macht, international unterwegs zu sein mit vielen Leuten und nicht nur mit 30 Verwirrten durch Nikosia zu laufen.
Obwohl das heute auch immer noch so ist, ne? Wenn man guckt, ich glaube, bei Barcelona waren sie damals 8000 und dann hast du andere Spiele, wo sie immer nur noch 30 Leute oder so sind. Also es ist immer schon so.
Auch der Gegner, ne?
Das ist bei denen auf jeden Fall immer schon der Gegner gewesen, definitiv. Aber da muss ja, also jetzt sind wir ja im Jahr 2011, Hannover Auswärts müsste dann ja die erste größere Tour von unserer Abordnung gewesen sein, ne? Also zu einem Europapokalspiel wahrscheinlich.
Ja, würde ich auch
Wie
sagen.
Wie viel war die bei London?
London hätte ich 10? Jetzt gesagt, so 10 bis 15 und Hannover war dann ja aufgrund der Dichte dann
auch noch glaube ich, mehr. 50, 60 oder so, wo das, also ich war auf jeden Fall in Hannover, wart ihr beide auch in Hannover? Ja. Also ich fand, das war natürlich, im Vorwege gab es natürlich Diskussionen, wir haben das ja vorhin schon ein bisschen angerissen, innerhalb der Fanszene und so. Hannover, damalig ja noch mit Poptown und ja eigentlich auch noch kurz vorher irgendwie mit uns befreundet gewesen und Kopenhagen da gespielt und es war schon ein sehr besonderes Spiel irgendwie. Also fand ich definitiv. Ich weiß nicht, wie ihr dazu wahrgenommen habt im Vorwege.
Also ich glaube, das ist ja einfach, muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Dass da ein internationales Spiel ist, wo der HSV nicht direkt beteiligt ist und in beiden...
Eigentlich ja gar nicht beteiligt.
Ja, also genau, also ja nichts mit dem Spiel zu tun hat, genau. Und in beiden Kurven halt HSVer stehen und entsprechend da sogar was am Zaun hängen haben. Also ist mir zumindest aktuell, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, wo ich sowas schon mal gesehen hätte, dass es das gibt sozusagen. Also das ist ja sehr, sehr grotesk gewesen. Also dass da auch viele Leute aus Hamburg angereist sind, dann eben mit unterschiedlichen Abfahrorten und Zeiten und anderen Treffpunkten in der Stadt und sowas.
Und 50-50 auf jeder Seite.
Ja, würde ich auch sagen. Genau, also damals war, da war es noch relativ eng mit PT und Hannover auf jeden Fall. Also würde ich auch sagen, da war sicherlich eine ganz, ganz gute Gruppe drüben. Und total abgefahren. Also auch im Spiel in Kopenhagen ja gleiche Situation, ne, auf beiden Tribünen, also aus Hamburg diverse Autos und Neuner irgendwie gefahren und die einen Leute, also ja, sich dann eben drüben in die Gästekurve zu Hannover gestellt und der Rest stand auf der anderen Seite und das war ja auch noch so, da waren mega viele Hannoveraner da bei dem Spiel und da ging es halt auch so rund ums Stadion und sowas richtig ab und ja, muss man wie gesagt einfach sich dann mal auf der Zunge zergehen lassen, dass dann so Leute, die dann 3-4 Tage später oder davor zusammen in der Kurve im Block gesungen haben für den HSV eben, dann sozusagen sich gegenüberstehen im Stadion. Also das war schon sehr besonders auf jeden Fall.
Ja, das ist echt speziell. Stand man sich da auch außerhalb des Stadions nochmal gegenüber, oder?
Ja, es war natürlich schon so. Ich glaube, wir waren in Hannover direkt irgendwie an so einem großen Marktplatz oder so und die Kneipe von den anderen und von der Hannover Ultras war irgendwie um die Ecke. Ne? Also ich kann mich dann auch erinnern, dass man ist sich die ganze Zeit irgendwie über den Weg gelaufen, ne? Und im Stadion Hannover, jeder kennt es ja, kann man auch unten rumgehen und dann standen halt unterm Gästeblock irgendwelche Hamburger und haben halt so hochgebunken und so, aber es war einfach schon eine sehr, sehr komische Situation, muss ich zugeben.
Ja, absolut. Aber um nochmal auf das Spiel in Kopenhagen zurückzukommen, wir sind ja auch so ein bisschen dabei, auch ein bisschen Anekdoten auszupacken und bei dem Spiel fällt mir immer erstmal der Mietwagen ein, mit dem Todde und ich damals da waren, der Hyundai i40, ein grandioses Auto, was uns damals das erste Mal über den Weg gelaufen ist. Grüße an die anderen beiden in der Autobesatzung an dieser Stelle. Und ich glaube, der Abend, den wir da verbracht haben, war sehr, sehr witzig. Wir hatten uns ein Hotelzimmer genommen in Kopenhagen, zu zweit offiziell, haben mit der kompletten Autobesatzung da drin gepennt. Mussten nach dem Spiel dringend dorthin, um unsere Wodka-Vorräte zu leeren erstmal und haben die Kopenhagener so ein bisschen hingehalten und gesagt, ja, ja, wir kommen gleich. Und dadurch, dass es ein Donnerstag war, waren wir, glaube ich, auch die Einzigen, die über Nacht geblieben sind. Und dann kamen wir irgendwann besoffen am Stadion wieder an, wo die Dänen mit 30, 40 Leuten auf uns gewartet haben und dann die Hälfte entnervt, augenrollend dann abgehauen ist, als wir ankamen und gesagt haben, na endlich, da sind sie ja, wir können jetzt endlich schlafen gehen, wir arbeiten ja morgen ab 6 Uhr wieder und wir sind dann mit den überbliebenen Dänen dann noch durch die Innenstadt gezogen und haben uns dann in der einen oder anderen Kneipe es noch ganz gut gehen lassen. Also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Ausflug, sowohl was das Spiel angeht, aber auch was das danach angeht, was dann auch sehr, sehr angenehm war, fand ich.
Da war nicht so wie heute, da würde ich sagen, verschwimmen die Grenzen langsam, aber damals war die Welt noch in Ordnung. Es gab wirklich auch meiner Meinung nach diese klassischen Rollen sozusagen, da waren halt so die stylischen, coolen Dänen mit ihren Stone Island Klamotten und immer so adrett und immer so ein bisschen auf in Anführungsstrichen Etikette bedacht und jeweils halt rotzevolle Hamburger, die sich wirklich wie die letzten Menschen da teilweise aufgeführt haben und also irgendwie schon das nettes Miteinander immer war und das von beiden Seiten auch belächelt wurde, aber das war auf jeden Fall viele, viele Jahre waren die Rollen da relativ eindeutig, würde ich sagen.
Das hat sich ja erst über die Jahre entwickelt irgendwie, ne? Weil man ja auch so viel miteinander natürlich gemacht hat, dann passt man sich ja auch so ein bisschen an. Und ich glaube, die Kopenhagen haben sich eher an uns angepasst, als wir an die angepasst haben, sozusagen, von den Auftritten auf jeden Fall. Also das definitiv, muss man so sagen. Genau, jetzt sind wir ja, 2011 war das ja. Ich glaube, dann 2012, da war ja so, in Stuttgart hat er wieder gespielt, da waren aber wenige von uns da. Also ich war gar nicht da. Ich glaube, von euch war auch keiner da. Der HSV hat irgendwie kurz danach in Augsburg gespielt. Kopenhagen hat irgendwie derbe oft hinter anderen irgendwie so deutsche Vereine bekommen. Hannover, Stuttgart, das Jahr drauf war dann ja Leverkusen auch wieder. Also in Europapokal haben sie echt immer viele deutsche Vereine bekommen.
Leverkusen war wiederum dann ja ein ganz interessantes Spiel, ne? Wo wir, glaube ich, auch mit
wir haben einen Bus gemacht.
So Leuten hingefahren sind. Ich weiß, dass wir, weil wir noch arbeiten waren, dann irgendwie mit einem 9-Sitzer oder 7-Sitzer oder sowas hinterhergefahren sind. Und ich glaube, ihr hattet auch euren Spaß in der Altstadt in Düsseldorf, ne?
Also ich war auf jeden Fall mittags schon rotzevoll, kann ich sagen. Also es ist so, wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, werktags vormittags über den Kiez geht, da ist es ja gefühlt wie ausgestorben. Ne? Und Altstadt in Düsseldorf ist da irgendwie so ein bisschen anders gepolt. Da machte dann irgendwie um 10.30 Uhr so eine Cocktailbar auf und Happy Hour ging eine halbe Stunde später direkt los. Und ja, das Spiel war natürlich erst abends, da hatte man noch genügend Zeit, die Batterien mal so richtig vollzuladen. Also das habe ich auf jeden Fall in positive Erinnerung. Es war auch ein guter Haufen. Ne? Also ich glaube, 1612 hatte 10 Busse oder so.
Ich glaube, die hatten irgendwie so 10 Busse. Wir haben noch einen eigenen Bus gestellt. Auch 55 Leute oder so waren wir, glaube ich. Also da waren wir schon relativ viele Leute. Also so für deren Verhältnisse auf jeden Fall. Und Leverkusen ist jetzt ja auch nicht unbedingt der interessanteste Gegner, muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
Interessant war es in erster Linie für uns. Ne?
Ja,
weil damals, definitiv. Hakan Çalhanoğlu, jeder kann sich an das Wechseltheater von ihm aus Hamburg nach Leverkusen erinnern. Hatte, ja, wir hatten ihn das erste Mal wieder vor der Flinte sozusagen. Und,
das war das erste Spiel.
Ja, tatsächlich. Ja.
Genau, und ich erinnere mich daran, dass unter anderem ein Çalhanoğlu-Trikot verkehrt rum am Zaun
ging. Wurde präsentiert, stimmt.
Und nach dem Spiel auch der Hamburger Mob sich nochmal bemerkbar gemacht hat, als Hakan ein Interview gegeben hat und er relativ verdattert in die dänische Kurve geguckt hat, warum er jetzt auf Deutsch aus dieser Ecke beleidigt
hat. Ja, genau, da muss man dazu sagen, dass wir natürlich auch alle Dänen geimpft haben, dass er halt wirklich der Staatsfeind Nummer 1 sein muss an diesem Tag. Und ich mich auch noch erinnere, dass er tatsächlich auch mal irgendwie eine Ecke oder sowas vor dem Gästeblock oder sowas verschießen muss und dieser Mob halt außer Rand und Band war. Und ich stelle mir das auch sehr, sehr interessant vor, weil er natürlich diesen Transfer mit Sicherheit nicht hingekriegt hat, woher plötzlich dieser Hackern-Hass plötzlich kommt im dänischen Gästeblock. Aber da war und der hat genau immer wieder und die Dänen dann eben auch mit witzigem Akzent dann halt immer irgendwelche Hackern, du Arschloch und Hurensohn-Gesänge und sowas angestimmt haben. Das hat auf jeden Fall.
War sogar im Rückspiel auch noch. Beim Rückspiel war es genau dasselbe. Da war doch der ganze Block dann irgendwie so gesungen, weil wir das halt so den vorgegeben haben. Das war genauso. Also, das musst du dir ja mal vorstellen. Der spielt da irgendwie seine erste Spielnacht im Wechsel oder steht da jemand verbummt auf dem Zaun und präsentiert so sein Trikot falsch
auf. Stimmt, oder Zerrissen vor seinen Augen, ja, ne? Genau, das war stimmt, da kam es jemand, der hat dann, als er so zum Gästeblock kam, das Trikot so hochgehalten und vor seinen Augen so zerrissen. Stimmt.
Ja, das ist natürlich schon wahrscheinlich sehr, sehr wild für ihn gewesen.
Jedem das, was er verdient. So ist das halt.
Definitiv. Aber das war ja auch so die Zeit 2013, 2014, wo ich das ja auch gesagt hatte, vorhin schon mal, wo wir so viele Touren gemacht haben, wo irgendwie beide Seiten sich fast jedes Wochenende besucht haben. Und ich kann mich da noch erinnern, ich weiß nicht, ob ihr auch dabei wart, aber zum Beispiel Ostern 2013, springe ich so ein bisschen zurück, aber da war irgendwie, ich glaube, Grünen Donnerstag hat Kopenhagen in Herning gespielt, wir haben Samstag in München gespielt und Ostermontag haben die wieder in Silkeborg gespielt. Und ich glaube, wir sind Donnerstag dann mit 30, 40 Leuten hingefahren, die sind dann mit uns zurückgekommen irgendwie. 5 bis 10 Dänen, direkt in den Sonderzug sind wir eingestiegen, nach München gefahren, wahrscheinlich 9-0 oder 9-2 wieder verloren, dann Sonntag nach Hause gekommen und Montag sind wir da wieder hingefahren. Ne? Ich glaube, da waren übers Wochenende dann 60 Leute von uns da, bei denen 10 Leute irgendwie mit uns mit, das war schon also ein geiles Wochenende, ich glaube, rückblickend, wenn du da irgendwie in 4 Tagen 3 Spiele siehst, ich glaube, keins wurde gewonnen, muss man auch dazu sagen. Ich glaube,
in München haben wir definitiv
hoch verloren.
Und in Herning hat Kopenhagen auch verloren, meine ich. Also das, oder unentschieden gespielt.
Der Montag war sowieso vom HSV-Seite eigentlich nur noch Leichen nach Sonderzug, da hat er geschlaucht und dann haben wir da auch unentschieden gespielt oder wieder verloren. Also es war auch schon sehr, sehr wild.
Also da irgendwas klingelt da bei mir. Und zwar erinnere ich es noch ziemlich gut, also diese lange Tour, weil ich dich und noch jemanden, also dich, Simon, und noch jemanden aus der CFA, nämlich dann irgendwann Mitte der Woche, da habe ich nämlich noch im Fanprojekt gearbeitet, also da seid ihr dann bei uns da aufgeschlagen in einem ziemlich desolaten Zustand. Also das erinnere ich noch sehr gut.
Ich glaube, das hat nur ein paar Tage geschlaucht, auf jeden Fall jeden, also... Du musst ja, also ich trinke jetzt ja eigentlich keinen Alkohol, muss man dazu sagen, ne? Aber die anderen Leute, die da irgendwie drei Touren gemacht haben und haben drei Tage eigentlich durchgesoffen, ne? Also, das ist schon und hart.
Selbst dich, jungen Spund, das Schlauch. Das soll ja die alten
Semester. Das war, also ganz hart. Ich weiß auch, München Rückfahrt, das war, ich glaube, das war, wo wir echt so hoch verloren haben und dann einfach auf der Rückfahrt diese Einstellung war, okay, alles scheißegal und, der Mob hat noch mehr gesoffen als vorher und ich glaube, das Bier ist nur so durch den Sonderzugwagen geflogen und die den natürlich auch, wie wir vorhin meinten, eigentlich so, was ist hier los und plötzlich halt völlig nass waren und dann aber irgendwie nach 10 Minuten mitgemacht haben. Das war schon ganz geil zu sehen, auf jeden Fall. Also witzig, wenn man da so zurückdenkt auf die, das war echt Hammer.
Ich überlege, was gab es noch für Highlights? Wir haben, ich glaube, Helsinki warst du, Michi, oder?
Ja.
Also da war ich nämlich...
Tatsächlich nur mit einem weiteren Hamburger. Das war dann wieder relativ überschaubar, also weil das relativ spontan war, meine ich, dass wir das gebucht haben und auch nicht gerade günstig. Und dann haben wir irgendwie beschlossen, wir fliegen trotzdem, auch wenn der Reisemob aus Hamburg sich in Grenzen hält. Haben wir gesagt, dann machen wir das trotzdem, weil wir beide da Bock drauf hatten. Da erinnere ich noch, dass uns, ich glaube, es war in Hamburg am Flughafen noch, irgendwie ein Angebot aus dem Duty-Free-Shop entgegenlächelte, nämlich Bacardi O-Card und ich als bekennender Nicht-Cola-Trinker war der O-Card eine willkommene Abwechslung, weil man den auch gut mit O-Saft trinken kann, so als Tipp am Rande.
Weiß ich nicht.
Muss man mögen.
Komischerweise auch auseinander.
Du vielleicht.
Gut, ich trinke es auf jeden Fall gerne.
Dein Partner wahrscheinlich auch.
Genau, und der trinkt sowieso.
Der trinkt alles, was Alkohol zu tun hat, genau.
Und wir mussten leider einen herben Verlust hinnehmen, denn in Kopenhagen, als wir umgestiegen sind, in Stockholm sind wir umgestiegen am Flughafen, ist uns eine von den zwei 1-Liter Flaschen dann mal postwendend runtergefallen und dann schwupps war dieses Happy Hour Angebot vom Hamburger Flughafen nur noch halb so gut. Ansonsten war Helsinki im November tatsächlich, das erinnere ich noch, ziemlich trostlos, weil gefühlt war es den ganzen Tag dunkel. Also es ist gegen 9:30, 10 hell geworden und um 15:30 ist die Sonne wieder untergegangen und das hat nicht so wirklich Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von der Stadt gesehen, hatte dann aber irgendwie keinen Bock und habe mich dann aufs Wesentliche beschränkt, nämlich in irgendwelchen überteuerten skandinavischen Kneipen zu hocken und Bier zu trinken. Von daher war Helsinki auch sportlich katastrophal. Kopenhagen hat völlig verdient dort verloren und ich weiß gar nicht, ob sie sich damit damals eine Chance aufs Weiterkommen vermasselt haben. Jedenfalls war es eigentlich völlig ausgeschlossen, dass man dieses Spiel verliert, war merkwürdig.
War das auch 2014, dieser berühmt-berüchtigte Bus nach, war das Brügge? Das war in 2014, ne? Das war die Geschichte mit dem Bus, oder?
Ja, also erstmal war es noch Helsinki, aber da haben sie im Stadion auch gezündet und so.
Ja,
also der Auftritt war eigentlich ganz...
Der Auftritt selber war gut.
Der Auftritt war schon gut, also ich kann mich nur an das Video erinnern, das war ganz gut. Ja, Brügge, das war... Also das war ja Leverkusen, dann war Brügge und Helsinki irgendwie so in einem Wisch. Mhm. Und Brügge sind wir, glaube ich, auch. Da sind wir bei den Dänen mit eingestiegen, mit wieder 30 Leuten oder so. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir waren um 10 Uhr morgens in der Stadt und da war natürlich gar nichts los. Also man saß auch wieder irgendwie 10 Stunden in der Kneipe. Und dann diese typische, warst du auch mit Lukas damals? Ne, das war wieder so... Ja, wir gehen jetzt so 5 Minuten zum Stadion und ich weiß, wir sind wirklich so 1,5 Stunden gelaufen. So. Das ist ja in den letzten...
Die berühmten 10 Minuten ist halt so Running Gag, ne?
Ja, diese dauernde 10 Minuten Running Gag ist da irgendwie immer so. Wir sind, glaube ich, 1,5 Stunden gelaufen und das war total anstrengend wieder und passiert ja heutzutage immer noch. Also ich glaube, es ist ja allgemein diese die mussten wahrscheinlich laufen, aber diese Verplantheit der Dehnen, was wir ja auch schon so ein bisschen mal vorhin angesprochen haben, hat sich ja über die Jahre wirklich gezogen. Also da wurden wir jetzt, ich glaube, irgendwo, wir mussten irgendwo hinkommen, wo wir abgeholt werden sollten, weil wir nicht an der Autobahn abgeholt werden konnten oder so. Und dann gab es die Jahre ja vorher auch, dass sie einfach an der Autobahnbrücke vorbeigefahren sind, wo man stand, und wir mussten hinterherfahren und so. Das ist irgendwie über die Jahre immer so passiert. Und da war es, naja, ich weiß gar nicht, ob es da auch passiert ist, aber ihr wart beide nicht mit, ne? Nein.
Ja, aber ich glaube, das war nämlich die Tour. Also ich kann mich auch nicht genau erinnern, aber ja, also, sicher bin ich mir auch
nicht. Ich weiß nur, dass zum Beispiel einmal sie meinten, wir müssen nach Lübeck kommen, und sie standen dann in Lübeck an der Autobahnabfahrt, und dann sind wir da eingestiegen und dann sind sie halt weitergefahren. Und warum denn in Lübeck? Ja, wir fahren nicht über Hamburg. Und dann, ja, eine halbe Stunde später warst du natürlich in Hamburg, weil geht ja nur dahin weiter so. Und dann halt zu uns meint so, hey, macht mal die Gardinen zu. So, hey, guck mal nicht raus, das ist nicht Hamburg. Und so, ja, genau, ey, fickt euch, ne? In dem Moment einfach nur gedacht hast. Und das, also diese Verplantheit gab es auch. Also jetzt, ich muss mal weiterspringen, 2017 war das dann. Also wir sind nach Katowice geflogen, weil es gab irgendwie Flüge hin und zurück für 9,99 Euro mit Ryanair damals noch. Waren in Katowice, die meinen, die können uns abholen. Die haben irgendwie in Olomouc gespielt, was in Tschechien ist. Ja, und dann stehen wir natürlich in Katowice, sind auch so 300-400 Kilometer, ne? Und dann sagen sie so morgens, ja, wir fahren hier gar nicht über Katowice, ne? Ja, wie, hä? Was sollen wir jetzt machen? Waren so 9 Leute, ne? Also, ja, wie kommen wir denn jetzt weiter? Ja, keine Ahnung, Bahn oder so fuhr natürlich nicht. Und dann mussten wir kurzfristig, haben wir einen Neuner gebucht irgendwie, das war zum Glück recht günstig. Und sind dann halt 3,5-4 Stunden irgendwie nach Olomouc gefahren und wieder zurück nach Katowice. Und es war halt so, ja, wir holen euch auf jeden Fall. Weil ich habe so 5-mal gefragt, ey, könnt ihr uns wirklich abholen? Klappt das? Ja, ja, klappt auf jeden Fall, ne? Und ja, im Endeffekt nicht geklappt. So. Also das zieht sich irgendwie die letzten 15 Jahre schon durch, muss ich sagen.
Das fehlt ihnen tatsächlich so ein bisschen, ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das natürlich ein sehr Klischee-Denken sozusagen, aber so diese Organisiertheit, die es jetzt zumindest bei uns in Hamburg immer, finde ich, ganz gut gegeben hat. Also muss man vielleicht auch mal relativieren. Es hat zumindest immer so 2-3 helle Köpfe gegeben, die sozusagen in der Lage waren, Sachen im Vorwege vernünftig zu organisieren, ja, und zu planen.
Abzuklären.
Und abzuklären, ja. Genau. Und das, muss man sagen, ist bei denen tatsächlich, also ich glaube, außer Pyro reinschmuggeln, was eigentlich immer relativ gut und zuverlässig klappt, fallen mir auch 1000 Geschichten ein, wo man sich wirklich nur an den Kopf fasst. Also genau das, was du auch sagst, auch auf jeden Fall eine immer wiederkehrende Geschichte, sind irgendwelche abstrusen Märsche in irgendwelchen Städten, wo dann gesagt wird, ja, ja, haben wir uns mal angeguckt auf der Karte, ist kein Ding, haben eine richtig gute Route, locker flockiges Ding, geilen Marsch durch die Stadt, und man dann irgendwo 1,5-2 Stunden völlig trostlos lang marschiert.
Ja, auf der anderen Seite gibt es ja auch Beispiele, wo sozusagen die Hamburger Vertretung nicht immer sich da mit Ruhm bekleckert hat. Also ich kann auch mal erinnern, dass zwei Hamburger irgendwie beim Choreo-Aufbau helfen wollten und dann wie selbstverständlich eigentlich quer über den Platz marschiert sind, so gefühlt direkt vor Anpfiff. Oder so, das hat, glaube ich, auch so ein paar Wellen geschlagen, die halt aber so granatenvoll waren, dass sie halt irgendwie gesagt haben, ja, war da halt der direkteste Weg, so ungefähr, war, glaube ich, die Ausrede. Und das kam natürlich auch nicht ganz so gut an. Ich glaube, da kann man sich auch nicht immer komplett frei von Schuld sprechen.
Nee, absolut nicht. Deswegen sage ich ja, es gab zumindest immer 1, 2, 3 Köpfe, die das hingekriegt haben. Jawohl.
Definitiv.
Ja, was gab es noch? Ich glaube, ein Highlight, definitiv Pokalfinale 2017. Das war... Ja, aber ich würde schon sagen, eines der krassesten und größten Spiele, oder?
Also hat es schon mal so halb angerissen, aber also wir waren alle da, oder?
Ja.
Ja, also das ist rückblickend immer noch wahrscheinlich das beste Spiel gewesen, ne?
Würde ich auch wahrscheinlich sagen, vor allem, weil es natürlich, dadurch, dass es ein Pokalfinale auf der einen Seite war, ist es natürlich schon mal sportlich total interessant, gegen Brøndby, gegen den größten Rivalen, dann im eigenen Stadion, was ja gleichzeitig auch Austragungsort für das Pokalfinale immer ist. Also in Parken wird das Pokalfinale gespielt in Dänemark jedes Jahr, unabhängig davon, wer sich dafür qualifiziert. Ist es dann ja auch so, dass du grundsätzlich bei Derbys eigentlich immer so ein Ticketgeschacher im Vorfeld hast, ne? Dann hat sich wieder Kopenhagen bei Brøndby nicht gut benommen, dann werden denen die Karten gestrichen fürs nächste Derby beziehungsweise reduziert. Dann reduziert Kopenhagen aber gleichzeitig auch für Brøndby die Karten, und das ist alles immer sehr reglementiert, und eigentlich weißt du nie so richtig, worauf du dich einstellen musst, ob vielleicht dann sogar mal wieder von einer von der Gastseite vielleicht auch mal wieder ein Spiel boykottiert wird, weil irgendetwas nicht gepasst hat. Bei diesem Derby hat tatsächlich, oder bei dem Pokalfinal-Derby hat tatsächlich alles gepasst, würde ich sagen. Denn das Parken mehr oder weniger 50-50 geteilt.
Ja, das wurde 50-50 geteilt.
Genau, ein paar neutrale Plätze gab es noch, ja. Aber ansonsten waren eigentlich zwei Tribünen jeweils voll mit einer Seite. Und so dicht bei einem Spiel war man sich, glaube ich, noch nie, ne?
Ne, das ist schon definitiv krass. Also man kann das so ein bisschen vergleichen wie bei uns die Nordtribüne oder halt Kopenhagen. Und dann war eigentlich der ganze Westen, war im Endeffekt Brøndby. Also es hat direkt angeschlossen. Ne? Und ich glaube, den Süden hatten sie auch noch. Mhm. Sie hatten noch die andere Hintertorseite.
Genau.
Und Kopenhagen hatten so ein bisschen was vom Osten. Ne? Und das ist schon krass. Und die ganze Tribüne war halt oben. Unten irgendwie stand da die Ultras von Brøndby auf der anderen Seite. Und bei uns auf der Seite genau dasselbe. Ne? Also ich glaube, wir waren damals mit 70, 80 Leuten da. Und auf der anderen Seite muss man sagen, Brøndby hat ja eine Freundschaft zu Dortmund. Ich glaube, es waren auch 40, 50 Dortmunder wahrscheinlich da. Das war auch eine sehr, sehr komische Situation oder also spezielle Situation, aber das ist definitiv ein richtig geiles Spiel. Ne? Also mit Pyro von beiden Seiten volle Kanne. Ne? Ich glaube, man ist ins Stadion rein, da wurde erstmal direkt der Platz gestürmt, so, um rüberzulaufen, weil es auch keine Absperrungen gab. Und das war also rückblickend schon echt ein krasses Spiel.
Ja, Pyro, Choreo und dann dazu sportlich noch gut ausgegangen für den FC Kopenhagen. Ja. Also es war schon ein sehr, sehr gelungener Tag. Dazu gutes Wetter, viele Leute, die da waren. Natürlich muss man dann auch sagen, lockt so ein Pokalspiel sowohl bei uns als auch natürlich bei den Dänen dann auch nochmal Leute hinterm Ofen hervor, die man vielleicht dann auch in den letzten Jahren eher seltener gesehen hat als sonst. Und von daher war das schon ein sehr, sehr gelungener Tag, muss man wirklich sagen. Ja.
Also definitiv, ja, sie haben gewonnen. 3-2 war das doch, oder nicht?
Ich glaube 3-1.
Oder 3-1, das war auf jeden Fall echt.
Auf jeden Fall gewonnen.
Also ich kann mich ja noch, also es gibt auch viele so Hopper-Berichte davon, wo die echt geschrieben haben, es war eines der besten Spiele, also stimmungstechnisch, pyrotechnisch, hat irgendwie die ganze Zeit auf beiden Seiten völlig gebrannt und es wurden Leutspuren hin und her geschossen, was du ja auch schon mal vorhin gesagt hast, Lukas und so. Das war schon sehr, sehr, also geiles Spiel einfach rückblickend, ne? Definitiv. Hut ab. Wer da dabei war, hat alles erlebt.
Ja, absolut. Und wir haben aber ja nicht nur Spiele besucht, ne? Wir waren ja auch auf der einen oder anderen Feier. Oh. Ganz besonders in Erinnerung ist uns, glaube ich, die 15 Jahre Crew-Feier geblieben, wo wir auch mit einer...
Der eine hat mehr Erinnerung, der andere weniger, aber ja, die, die es gibt, sind auf jeden Fall gut, ja.
Es war ein ganzes Wochenende damals.
Ja.
Wir sind eben mit 50 Leuten mit dem Zug hingefahren, ne?
Genau, wir sind ein ganzes Wochenende da gewesen, haben auch ein ganzes Wochenende eigentlich Programm gemacht mit denen. Ja gut, einer war ein bisschen außen vor eine Zeit lang, was das Programm angeht, denn der junge Mann hat es geschafft, in der Location einzuschlafen und wachte gegen, wie spät war es?
Ja, also es war auf jeden Fall schon 7, 8, 9. Also
ja, ich wurde gerade wieder wach sozusagen. Also ich habe genau nicht lange geschlafen, so 2 Stunden oder so, aber ja. Ich weiß nicht, Lukas, du warst dabei, sozusagen
bei dem ersten Lebenszeichen. Also es wurde.
Also man muss so vielleicht noch dazu, genau, das, da, man muss dazu sagen, eine relativ einsame Location, so in der Stadt zwar, aber nicht viel drumherum und besagte Person. Er wird das hören und sich jetzt freuen, dass wir an ihn denken. Hat es eben geschafft, sich so hinzulegen, dass er nicht gesehen
wurde. Nee,
in der Garderobe.
In der Garderobe
hat er geschlafen und wurde entsprechend beim Abschließen halt nicht entdeckt. Ja. Genau.
Und er wurde entdeckt, das ist ja das Geile, er wurde entdeckt. Aber die haben ihn nicht wach bekommen. Und dann haben die irgendwann gesagt, okay, ja, scheiß drauf, dann musst du halt morgen selber gucken, wie er rauskommt. Ich kann mich noch erinnern, aber das haben die denen mir erzählt, weil die haben mit dem Veranstalter dann ja probiert zu telefonieren.
Ja, aber er war ja auch so gefangen quasi, dass er halt nur in diesem Flur quasi dann war. Ne? Also er konnte jetzt auch nicht in den Partybereich, sonst hätte er sich wahrscheinlich in die zweite Runde getraut und nochmal richtig einen reingeorgelt. Aber so war da halt irgendwie, deswegen wusste er am Anfang auch gar nicht, wo er war. Also das hatte sein Gedächtnis noch nicht ganz sozusagen preisgegeben, wo er überhaupt sein könnte. Und dann hatte er natürlich auch einen guten Freund von ihm dann so ein bisschen um Hilfe gebeten. Und ja, der hatte dann quasi Geburtstag. Ne? Also der hat sich richtig gefreut. Und ich weiß, ich möchte das hier mal von euch weiter ausführen. Auf jeden Fall sagte er dann auch mal so, heute ist mein Glückstag, du bist auf meine Hilfe angewiesen. Und,
du bist mein Gefangener, aber gleich auch so ein Zitat.
Dann sagte er dann genau, das fuhr er noch so ein bisschen fort.
Muss ja dazu sagen, wir hatten irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe, glaube ich, mit 50 Leuten. Ja. Jeder hat das ja mitgelesen und sich dann halt totgelacht im Endeffekt. Ne?
Ich hatte da im Fanhaus gepennt mit irgendwie, ich glaube, 15 anderen Leuten. Und da war halt auch unter anderem die Fraktion, die halt nicht gepennt hat. Und naja, dann kam halt irgendwann dieser Anruf und das hat sich natürlich wie so ein Lauffeuer verbreitet. Voller Freude waren eigentlich, also es war auch schon ein bisschen Schadenfreude, glaube ich, bei jedem dabei, ne?
Ja, natürlich auch eine denkbar ungünstiger Moment für so einen Hilferuf, weil man sich natürlich einfach vorstellen muss, die Party war wirklich wild. Und also ich schon mit meinem fortgeschrittenen Alter war sicherlich nicht der Letzte, der gegangen ist, aber es war auf jeden Fall schon wieder taghell, als ich zum Hotel gekommen bin. Also es war auf jeden Fall irgendwie 7 oder 8 oder keine Ahnung, als wir angekommen sind. Und dann muss man sich eben vorstellen, dass die eine Hälfte, die es gelesen hat, hat halt so 1-2 Stunden gepennt und ist dann halt immer noch besoffen wieder aufgewacht und war natürlich irgendwie also gar nicht der richtige Ansprechpartner. Und wie du schon gesagt hast, die andere Fraktion hat halt bis dahin überhaupt gar kein Auge zugemacht. Also insofern hat er zwar 50 Leute in der Angel gehabt, aber einer im Grunde genommen desolater unterwegs als der andere.
Dazu genau. Kam dann auch noch so ein bisschen Panik bei dem, nennen wir mal den Gefangenen auf, weil er eben nicht das ganze Wochenende gebucht hatte, sondern irgendwie Stimmt. morgens mit der Bahn zurückfahren wollte, weil er, ich glaube, abends arbeiten musste arbeiten. Oder so. Und irgendwann kippte bei ihm so ein bisschen die Stimmung und es machte sich so ein bisschen Verzweiflung breit, könnte man sagen, was halt auf der anderen Seite der Leitung für weitere Belustigungen gesorgt hat. Also es war so rückblickend betrachtet schon höchst amüsant. Also da bin ich wirklich dann nach dem Wochenende nach Hause und ich hatte richtig miesen Bauchmuskelkater, weil ich einfach so oft gelacht habe in diesem Kontext. Das war schon grandios.
Man kann natürlich wieder festhalten, auf gute Freunde ist in solchen Situationen.
Absolut, absolut.
Um das aufzulösen, er ist da, glaube ich, selber aus der
Lokalität. Er ist ausgebrochen, der Gefangene.
Er hat den Notausgang aufgetreten.
Ja, genau.
Und dann ging auch die Alarmanlage los da, und der verwirrte Däne guckte irgendwie dann da, das ist so relativ zentral, ne? die Location irgendwie.
Ja, es ist halt also viel Platz Brücke, rum, aber ja.
Dann ging natürlich da die Alarmanlage los und er ist halt einfach losgesprintet in irgendeine Richtung, glaube ich.
Ja, und dann hat ihn irgendein, ist irgendwie im Auto mit einem Freund unterwegs.
Aber zufällig
so.
Auch, ne?
Ja, zufällig aufgegangen und den zum Hauptbahnhof gebracht. Das ist also ein bisschen, also ich habe mich letzte Woche mit einem Kopenhagener dann mal telefoniert und bin auch so ein bisschen durchgegangen, was in den letzten Jahren witzig war. Und das ist auf jeden Fall eine Story, die ist immer noch hängen geblieben. Also definitiv. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, wir reden ja auch viel über Fußball und so hier. Und natürlich ist auch eine Fußballfreundschaft, aber was wir auch vorhin schon meinen, auch irgendwie eine Freundschaft, eine Partyfreundschaft, eine Freundschaft mit Familie jetzt mittlerweile, das hat sich halt einfach so weit entwickelt. Ne? Und das ist ja irgendwie auch, das ist einfach, also schon geil, muss man sagen.
Ja, und während wir, also finde ich, muss man ja auch nochmal deutlich sagen, ne, jetzt einige von uns, ich zähle auch dazu, mittlerweile auch so ein bisschen die Spießer-Variante wähle und da hinfahre und mir manchmal auch irgendwie ein Hotel gönne und irgendwie froh bin, wenn ich mich dann irgendwann ausklinken kann und irgendwie mal 2-3 Stunden pennen kann. So, machen das natürlich die ganzen Jungen, die jetzt glücklicherweise nachkommen, irgendwie geben noch Vollgas und verzichten auf so einen Quatsch und buchen sich überhaupt gar keine Schlafplätze, weil sie die nicht brauchen. Und das war aber ja am Anfang, finde ich, muss man auch sagen, ne, da haben wir ganz oft dann mit 10 Leuten bei irgendwelchen Dänen in einer kleinen Bude gehaust, irgendwie übers Wochenende und haben da irgendwie zu 5 auf dem Sofa gepennt oder bei den Dänen mit im Bett gelegen oder so. Oder auf dem Fußboden und so. Und das war natürlich irgendwie wild, aber sowas hat natürlich auch irgendwie zusammengeschweißt. Ne, und mit den Dänen, mit denen man dann da irgendwie das Wochenende verbracht hat, da ist man halt morgens aufgestanden, hat irgendwie gefrühstückt und keine Ahnung und so, und so, und das schweißt auf jeden Fall auch zusammen.
Absolut, absolut. Und wenn man sich dann jetzt nochmal anguckt, dass wir irgendwie gestartet sind, immer mit, ja, lass es mal eine Autobesatzung oder wenn es gut lief, mal ein 9er irgendwie gewesen sein, der da zu den Spielen gefahren ist, und jetzt fahren regelmäßig, kann man ja schon sagen, auch zu internationalen Spielen, wo die Leute dann wirklich auch Urlaub nehmen müssen. Früher irgendwie 70 bis 80 Leute dann mal eben nach Schweden, nach Malmö oder fliegen nach Glasgow zu Spielen von Kopenhagen. Also ich glaube, da können wir schon auch in gewisser Weise stolz auf das sein, was sich da in den letzten, ja, dann 14 Jahren
entwickelt hat. Und das ist ja auch das, wo wir auch drüber reden, ist halt, es ist ja nicht nur wir, sondern es ist halt mittlerweile halt ganz viel, ne? Und das ist ja auch definitiv so. Ich glaube, Malmö ist eigentlich ein richtig gutes Stichwort gewesen, wo wir da, ich glaube, mit 70, fast 80 Leuten an einem Donnerstag hingefahren sind. Es war, glaube ich, es war Feiertag, muss man dazu sagen, aber trotzdem war Freitag, mussten die Leute ja teilweise wieder arbeiten. Das war auf jeden Fall der beste Haufen von der Anzahl und auch von den Leuten, die da waren, bei uns auf jeden Fall. Und dazu muss man sagen, ich glaube, die hatten nur anfangs 10 Tickets für uns gehabt. Das sind trotzdem 80 Leute hingefahren und nachher waren 25, das war auch vielleicht im Stadion, ne?
Genau, einige halt nicht.
Weil
sie es bevorzugt haben, sich mal so eine Zelle in meinem Hüften anzugucken. Ja, ist auch schön, bestimmt. Ja. Nee, aber da fand ich zum Beispiel auch so eine Tour, wo man einfach sagen muss, was ich einfach, also mir macht das einfach Spaß, das dann zu sehen, auch so einen Haufen, wie der sich zusammensetzt, ne? Weil man einfach immer deutlich sagen muss, du hast eben schon gesagt, das ist ja beileibe nicht nur irgendwie hier via CFH, Ex-CFH-Leute, die das jetzt noch pflegen, sondern eben auch die Jungs und Mädels, die da jetzt unten in der Kurve stehen und Gas geben und eben auch die Klopper irgendwie genauso damit fahren und so, dass einfach dann so eine Gruppe ist, dass man also 80 Leute hat von irgendwelchen 17-jährigen Jungs sozusagen, die mir dann mit großen Augen zuhören, wenn ich irgendwelche Geschichten aus 22C irgendwie erzähle, weil sie die im Zweifelsfall nur noch so ein bisschen am Rande mitgekriegt haben, bis hin zu irgendwelchen Leuten, die nochmal 10 Jahre älter sind als ich, ne, und auch nochmal ganz andere Geschichten über erlebt haben oder über, genau, ne? Über 50 sind und mir wiederum dann irgendwie Geschichten erzählen, wie das damals in den 80er Jahren bei den Hamburg Ultras abging oder so. Und ich finde, das ist ja auch was, was glaube ich, bei solchen Touren sogar noch mal eher möglich ist als bei klassischen HSV-Spielen, so, weil da die Leute natürlich in ihren Kreisen unterwegs sind, so, und da jetzt wahrscheinlich, also ich habe keine Ahnung, aber eher selten irgendwie der Nachwuchs aus der Kurve sozusagen mit den Althools unterwegs ist, und das finde ich macht's auf jeden Fall auch aus und macht's auch auf jeden Fall total lebendig und total spannend, glaube ich, für alle irgendwie.
Ja, definitiv. Und zu meinem Spiel muss man ja nochmal sagen, also warum das so eine Brisanz hat, das ist, glaube ich, also 20 Minuten mit dem Zug von Kopenhagen, das war ja, was wir vorhin schon mal gesagt haben, mit diesem Skandinavien-Ding allgemein. Und die sagen ja, das ist für die genauso ein Derby wie Brøndby, ne? Und die haben da irgendwie 15 Jahre vorher nicht gegen die gespielt. Und
ja, richtig. Du fährst ja eigentlich nur über die neu gestaltete Brücke rüber, ja. Und
dann kurzer Marsch halt zum Stadion.
Schon mal. Und dann ein kurzer Marsch von gefühlten 2,5 Stunden durchs abendliche Malmö.
Ja, aber das Spiel war auch also richtig geil, muss man sagen.
Ja, und ich finde, das macht auch immer da einfach ein bisschen Spaß, weil das einfach ein bisschen lockerer gehandhabt wird alles so. Ne? Also ich meine, was ich eingangs sagte, also darüber lässt sich denn sicherlich streiten, ob Polizei dann einen Rückzug antreten sollte, wenn Flaschen und Steine fliegen. Aber so grundsätzlich, was so Pyro, Choreo und Co. angeht, finde ich, also das war ja auch so ein gutes Beispiel, meinen wir einfach, ne? Dass die Leute halt auf beiden Seiten geile Choreos gemacht haben. Skandalöserweise auf der Gegenseite mit einer Jahreszahl, die wirklich gar nicht klar geht, aber das war eher Zufall, glaube ich. Aber dass da einfach ja die Leute entspannt zünden konnten, geilen Support gemacht haben und das ja irgendwie dann auch allen gefällt und das auch irgendwie unaufgeregter gehandhabt wird als bei uns. Also ich finde, das ist ja bei allen Spielen so. Ich habe letztens irgendeinen Podcast mit einem Prof mal wieder gehört, wo er so ein bisschen über dänischen Fußball sinniert hat und eben auch sagt, ne, dass das halt einfach auch so einen Charme hat, also zu sagen, einfach, man sieht ja, das kann halt funktionieren. Ne? Also dadurch, dass da nicht irgendwie die Leute völlig frei drehen und irgendwelche Leute in den Block rennen oder so, sondern man einfach sagt, okay, das sind Leute, die schon wissen, was sie da machen und das vernünftig hinkriegen, ist das einfach irgendwie cool, die Leute haben Spaß und das normale Publikum feiert das total ab. Also finde ich, muss man auch mal sagen, ne? Wir haben vorhin mal ganz kurz auf dem Weg hierher darüber gesprochen, irgendwie, dass das durchaus üblich ist, dass dann die Normalos, in Anführungsstrichen, oder irgendwie VIPs oder sowas, dann nach dem Spiel der Szene sozusagen gratulieren und applaudieren für deren Support und deren Einsatz. Und ich finde, das zeigt ja, dass es so eben auch geht.
Genau, ja, als ich wirklich dann auch, muss man auch sagen, am Anfang der Freundschaft hatten wir auch schon vorher darüber gesprochen, glaube ich, diese ganz krasse Anti-Haltung der Ultras in Dänemark gegenüber Stadiongesellschaft und Verein und Co. hat sich wirklich dann auch über die Jahre gewandelt hin zu einem sehr guten Miteinander, wo man dann auch sagt, ja, wir tolerieren das irgendwie, dass ihr auch Pyrotechnik einsetzt als Stilmittel. Und so ein bisschen mehr Souveränität wünscht man sich, glaube ich, auch in Deutschland immer mal wieder. Klar gab es jetzt auch immer mal wieder Vorstöße, aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendein HB-Mädchen à la Johannes B. Kerner wieder um die Ecke springt und eine Schaufensterpuppe anzündet. Ne? Also Ja, ich wünsche mir da, glaube ich, einfach auch für uns hier, auch wenn ich damit nicht mehr allzu viel am Hut habe, wünsche ich mir aber auch für die Jungs, die hier noch in der Kurve stehen und Pyrotechnik einsetzen, würde ich mir auch einen gangbareren Umgang damit wünschen.
Ja, man muss ja fast in Kopenhagen sagen, dass die Leute traurig sind, wenn es keine Pyrotechnik gibt. Mittlerweile ist es ja einfach so, bei großen Spielen wird es da ja schon fast erwartet von den Zuschauern.
Absolut, ja.
Also das hat sich halt so da irgendwie entwickelt, ne? Genau. Ja, also wir sind jetzt 2019, weil meine, jetzt ist ja nicht 2020, war ja nicht mehr viel Fußball. Aber trotzdem war irgendwie derbe viel los, weil das ist jetzt eigentlich so die letzte Spiele, die wir besucht haben gegenseitig. Und das war irgendwie, ich glaube, wir haben zuerst unser Derby hier gehabt, wo irgendwie viele Dänen da waren. Dann hatten die direkt im Anschluss deren Derby, sind wieder Leute hingefahren. Dann war Regensburg Heimspiel, da sind die ganzen jungen Kopenhagen hergekommen mit 70 Leuten oder so. Dann haben die in Glasgow gespielt, da waren wir, glaube ich, wieder mit 50, 60 HSVern da. Also da haben sich irgendwie so über 200 Leute irgendwie in 2 Wochen besucht. Also das war also zum Abschluss halt in 2020, wo es noch Fußball gab, auch echt einfach cool zu sehen, ne? Dass es so die ganze Zeit weitergeht und dieses gegenseitige Hin und Her, muss ich sagen.
Noch ein paar Grüße?
Ja, ich würde noch Milbo Grüße in den Knast senden.
Siehste, geht doch.